Seit 9 Jahren ist das Audiamo im 7. Wiener Gemeindebezirk eine fixe Größe in Hörbuch- und Hörspielkreisen. Die Hörbuchhandlung führt zurzeit insgesamt 12.000 verschiedene Titel. Udo Seelhofer hat mit Audiamo-Mitbegründerin Monika Röth darüber gesprochen, wie es zur Gründung von Österreichs einzigem Hörspiel- und Hörbuchfachhandel kam und welche Bedeutung diese beiden Medien für blinde und sehbehinderte Menschen haben.
Wie sind Sie zu Hörbüchern und Hörspielen gekommen?
Ich habe schon immer, eben von meiner Mutter her, weil die blind war, schon immer eine Affinität zu Hörbüchern und Hörspielen gehabt, also mit, als Kind schon aufgewachsen damit. Habe dann eben selber auch eine Augenkrankheit, dann ja immer weniger gesehen, bin dann auch auf Hörbücher umgestiegen und habe dann drüber geschrieben. Sozusagen, heute würde man sagen, ich habe gebloggt darüber, habe eigene Online-Magazin gegründet, habe Rezensionen geschrieben, auch für andere Printmagazine. Und wollte dann einfach, also das war noch ja, lang vor dem Hörbuchboom, wollte einfach andere Buchhändler damit anstacheln, dass sie sozusagen, wenn ich eine Rezension schreibe, dass ich da schreiben kann, da und da gibt es das in Wien zu kaufen. Und das hat eigentlich nie geklappt, weil die Buchhändler gemeint haben, ich organisiere das erst dann, wenn der Kunde das bestellt, dann hat es nicht geklappt, dann war das nicht lagernd. Und da haben wir dann eben 2007 haben wir gesagt, okay, wenn es kein anderer mit uns macht, dann starten wir selber, probieren wir den Schritt und machen selber eine Buchhandlung auf, eine Hörbuchhandlung sozusagen. Ich habe Gott sei Dank mit meinem Lebensgefährten, den habe ich da auch ein bisschen infiziert, mit ihm gemeinsam eben das Audiamo gegründet. Seit 2007 gibt es diesen Laden da in Wien.
Warum haben Sie sich für die Kombination aus Café und Fachhandel entschieden?
Wenn Sie am Anfang da gewesen wären, hätten Sie gesehen, dass da noch viel mehr Café war. Am Anfang haben wir uns einfach gedacht, das ist doch klasse. Die Leute können sich hinsetzen. Wir haben wirklich dann Hörstationen gehabt neben jedem Kaffeetisch mit Kopfhörer, wo die Leute sich dann beim Kaffee trinken, sich ihre Hörproben anhören können, Ausschnitte anhören können. Und das hat aber nie, die Kombination hat eigentlich nicht so geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Also wir haben uns gedacht, einfach die Leute setzen sich hin, trinken Kaffee und hören sich einfach durch. Aber in unserer schnelllebigen Zeit geht das fast gar nicht mehr. Also die Leute nehmen sich nicht die Zeit, um sie jetzt wirklich hinzusetzen, eine Stunde hinzusetzen, Kaffee zu trinken und reinzuhören. Sie hören zwar schon gerne mal rein, aber das machen wir dann über die Anlage. Von Jahr zu Jahr werden jetzt die Hörbücher immer mehr und verdrängen immer mehr das Kaffee. Es ist halt toll, die einzige Hörbuchhandlung in Wien zu sein, als das, ja, ich glaube jetzt das 3000. Kaffee.
Welche Bedeutung haben Hörbücher und Hörspiele in Österreich?
Wenn ich jetzt einen Vergleich gebe in Deutschland, sind es knapp 600 Verlage, die Hörbücher und Hörspiele produzieren. Und in Österreich haben wir nicht einmal mehr 10 Verlage, die regelmäßig was produzieren. Klar, es gibt mal immer wieder mal so Hobbyprojekte oder kleinere Verlage, die mal eine Produktion wagen, aber dass es kontinuierlich ist, gibt es ganz, ganz wenige Verlage in Österreich.
Wer ist denn Ihre Zielgruppe?
Ich würde jetzt einmal sagen, also traditionell glauben die Leute ja, es ist einfach die Blinden und Sehbehinderten. Das stimmt nicht. Da haben wir auch zwar sehr viele Kunden, aber die typische Zielgruppe, sage ich jetzt mal, sind so 30 plus, eher männlich, die gerne das sozusagen W-Time-Effekt haben, die jetzt sehr lange Strecken im Auto fahren oder beim Sport oder die auch Sachbücher sich anhören, um sich weiterzubilden. Also das sind wirklich der Großteil unserer Kunden. Was dann noch stark ist, Kinderthemen, so die Kinder bis so 6, 7 Jahre, bis sie halt so in die Schule kommen, wo sie dann anfangen zu lesen. Und dann würde ich sagen, ja, wirklich für die ganz Kleinen halt, die halt noch nicht lesen können. Die Kinderthemen gehen auf jeden Fall sehr, sehr gut. Wie gesagt, da würde ich sagen, maximal so im Vorschulalter ist eine Grenze, also wenn sie in die Schule kommen. Und dann nochmal so ab 10, 12 herum. Als 12-Jähriger ist halt cooler, wenn man eine DVD hat oder Computerspiele spielt. Da ist es aber auch typisch im normalen Buchhandel, also im gedruckten Buch. Da ist eine Gruppe, also von der 12 bis 18, die hat man kaum. Dass man sie animiert zum Lesen oder zum Hören. Wir bekommen sie dann wieder so ab im Studentenalter dann. Dann ist es wieder cool, ein Hörbuch zu hören.
Sie haben gesagt, dass Sie schon sehr früh mit Hörbüchern und Hörspielen in Kontakt gekommen sind. Was ist Ihr Lieblingshörspiel?
Mein Lieblingshörspiel, da würde ich auf jeden Fall die Hörspielreihe nehmen von Titania Medien. Also das Gruselkabinett klingt zwar jetzt sehr gruselig, ist aber eigentlich sind das Geschichten der Schauerromantik, weil da ist zum Beispiel, also mein Lieblingshörspiel daraus ist Northanger Abbey von der Jane Austen.
Nun komm schon! Lass dich nicht so ziehen! Dein Schicksal ist seit langem besiegelt. Dafür hast du selbst gesorgt.
Nein, ich will nicht. Bitte tu das nicht.
Du wurdest gewarnt. Mehr als einmal. Rein mit dir da! Begrüße dein neues Zuhause.
Aber ihr könnt mich doch nicht hier unten einsperren.
Kann ich nicht?
Lasst euch doch erweichen.
Das hättest du dir vorher überlegen sollen. Aber du wolltest ja nicht hören.
Wartet! Wartet doch! Wie grässlich! Ambrosius wird mich hier tief unter der Erde niemals finden. Ich bin verloren.
Sophie! Schwester Sophie!
Ambrosius! Bruder Ambrosius, hier bin ich! Hier!
Oh Gott sei es gedankt! Ihr lebt! Ich dachte schon, der Abt...
Er wird wiederkommen. Es ist noch nicht vorbei.
Doch, das ist es. Ich bin gekommen, euch zu befreien. Und dann werden wir gemeinsam weit, weit weggehen. So weit, dass uns dieser Teufel niemals finden wird.
Ist das wahr? Ihr seid gekommen, mich zu retten?
Euch zu retten. Und ewig zu lieben.
Davon habe ich geträumt, seit meine Eltern mich zwangen, in das Kloster einzutreten. Ich auch. Auch wenn ich in kein Kloster gezwungen wurde. Dann habe ich endlich mein 17. Lebensjahr erreicht und bin noch immer keinem Jüngling begegnet, der meine Zuneigung erweckt hätte.
Wer immer Catherine Morland in ihrer Kindheit gekannt hatte, wäre nie auf die Idee gekommen, dass sie zur Heldin bestimmt gewesen sein könnte.
Catherine! Catherine! Wo steckst du denn?
Ihr Vater war Geistlicher und ein geachteter Mann im Örtchen Fullerton. Er versah sogar gleich zwei Pfarrstellen. Seine gute Frau war von bemerkenswerter Fröhlichkeit und ebensolcher Konstitution. Sie schenkte 10 gesunden Kindern das Leben. Bei einer solch großen Familie braucht man verständlicherweise eine laute Stimme, um sich Gehör zu verschaffen.
Catherine Morland!
In der näheren Umgebung gibt es keinen Lord. Ja, nicht einmal einen Baron. Und niemand in unserem Bekanntenkreis hat ein Findelkind mit dunkler Herkunft aufgenommen, dessen Aussehen auf eine adlige Herkunft schließen lassen könnte.
Catherine, Himmel nochmal, wo steckst du denn schon wieder? Es ist zum Aus der Haut fahren.
Wie soll man in dieser ländlichen Idylle ein Abenteuer erleben?
Catherine Morland, wenn du nicht sofort...
Ich komme, Mutter!
Na, endlich! Beeil dich! Die Allens sind da und wollen mit dir sprechen.
Ja! Was können sie nur wollen? Oh, das Buch! Ich würde sterben, wenn ich nicht erfahre, wie es mit der Geschichte weitergeht.
Catherine!
Ich komme schon!
Es war nun endlich für Catherine der Moment gekommen, sie auf die Bahn zu führen, die sie zur Heldin machen würde. Die Allens waren die Besitzer der größten Ländereien rings um Fullerton, einem Dorf in Wiltshire. Ein einflussreiches und beträchtlich reiches, älteres Paar ohne eigene Kinder.
Das war ein Ausschnitt aus dem Hörspiel Northanger Abbey. Zurück zum Interview mit Monika Röth, der Audiamo-Geschäftsführerin. Warum gibt es eigentlich in Österreich so wenige Hörbuchverlage?
Schwere Frage. Erstens einmal gemessen gegen Deutschland sind wir natürlich, also so klein, ja, Verlagslandschaft ist anders strukturiert und wir hinken halt immer ein bisschen hinten nach. Also die sehr viele der Österreicher glauben halt einfach, Hörspiele und Hörbücher sind was für Kinder. Es gibt halt nur das Benjamin Blümchen oder Bibi und Tina oder die 3 Fragezeichen. Sehr viele haben auch die Meinung, ja, Hörbücher und Hörspiele, das sind ja was für die, die entweder nicht lesen können oder halt blind oder sehbehindert sind. Was aber gar nicht stimmt. Also es gibt einige Studien, Leute, die gerne lesen, die hören auch gerne und umgekehrt. Aber warum jetzt in Österreich weniger Verlage sind? Es ist halt ein hartes Brot. Es sind halt nicht die Verkaufszahlen, sage ich mal. Also jetzt so durchschnittlich eine Auflage von Hörbüchern und Hörspielen, wenn man eine 2000er Auflage macht, dann ist das eh schon viel. Das ist halt ein Nischenprodukt. Das ist so wie die Kochbücher ein Nischenprodukt sind, sind die Hörbücher halt auch ein Nischenprodukt. Es gibt halt ein paar Fans davon und man muss halt einfach schauen, was man produziert, und nicht alles eignet sich auch, als dass man jetzt ein Hörbuch draus macht, also oder ein Hörspiel.
Ist das Audiamo also eine klassische Marktnische?
Auf jeden Fall. Also in Österreich sind wir die Einzigen, die sich wirklich auf Hörbuch und Hörspiel spezialisiert haben. Natürlich gibt es bei Thalia und Co. und anderen großen Buchhändlern natürlich die Hörbuchecke, die Hörspielecke. Aber wir haben halt nur Hörbuch und Hörspiel. Es gibt ein paar Ausnahmen, zum Beispiel Marco Simser, da haben wir auch das Buch mit CD. Das ist eines der wenigen Bücher, die bei uns steht im Regal. Aber sonst sind es wirklich nur Hörbücher und Hörspiele, weil die Leute das auch wirklich jetzt bei uns suchen. Also wir haben schon ein paar Mal probiert, so ein bisschen bei den Sprachenlernen gibt es ja dann auch Buch mit CD oder so, aber das funktioniert einfach bei uns nicht. Also wir haben wirklich nur Hörbücher und Hörspiele.
Welche Art von Trägermedium ist eigentlich das beliebteste? CD, MP3 oder gibt es die Kassetten eigentlich noch?
Also das beliebteste ist immer noch die reine Audio-CD. Kassetten gibt es ganz, ganz wenige. Die drei Fragezeichen ist die einzige Hörspielserie, die es noch auf Kassette gibt. Also da kommt alle 2 Monate einmal CD- und Kassettenversion raus. MP3-CD kommt schön langsam. Hat natürlich für die Verlage den Vorteil, dass es günstiger ist in der Produktion, weil man natürlich mehr auf eine MP3-CD drauf bekommt. Daher geht auch der Trend dann eher zu den ungekürzten Lesungen. Man kann jetzt 10 Stunden auf eine CD draufpacken, oder wenn man das mit Audio-CD macht, wären das 10 CDs. Da ist ja die Verpackung dann schon viel dicker, kostet natürlich auch mehr. Also ist MP3-CD bei den Verlagen jetzt immer beliebter. Bei den Kunden, also bei den Konsumenten, ist es so eine Sache, wenn man es für sich selbst kauft, das Hörbuch, weiß man ja, dass der CD-Player oder der Computer, beim Computer, man spielt es einfach auf Smartphone, oder der CD-Player kann das Autoradio kann das. Wenn man es jetzt eben, was die Hörbücher und Hörspiele auch sind, Geschenke. Weihnachtsgeschenke, dann weiß man halt nicht, kann die Tante jetzt die MP3-CD abspielen, da greift man dann lieber zu den Audio-CDs, weil das geht überall.
Mit wem kooperieren Sie und wo bekommen Sie die ganzen Hörspiele eigentlich her?
Das ist eine anstrengende Sache, sage ich mal. Es macht Spaß, aber es ist auch anstrengend, weil man zu sehr vielen kleinen Verlagen dann wirklich den persönlichen Kontakt haben. Da anrufen und bestellen per Mail. Wir treffen uns teilweise die Verlage dann auch auf Messen in Deutschland. Teilweise auch, dass wir einfach nur Nachrichten kriegen über Facebook. Du, da habe ich wieder eine neue Produktion. Wollt ihr die nicht auch im Sortiment haben? Also es ist eine harte Arbeit, aber eine sehr schöne Arbeit, einfach weil man mit den kleinen Verlagen auch in Kontakt, persönlichen Kontakt sind, die eigentlich auch die Freundschaften entstanden sind. Die Jungs von Titania Medien, die kenne ich, seitdem sie den Verlag gegründet haben, lang noch bevor es da das Audiamo gegeben hat. Wenn ich was von denen brauche, ein Anruf, ein E-Mail, und es funktioniert alles.
Es ist aber ein gewisses Risiko, dass man viel Arbeit hineinsteckt und das Hörspiel dann vielleicht im Regal liegen bleibt.
Ja, das stimmt. Also was so typisch halt bei dem normalen Buchhändler ist, die mit Remission, also dass ich es einfach schnapp, wenn es nach einem halben Jahr nicht verkauft, dann schickt man es zurück. Also das machen wir eigentlich fast gar nicht. Wenn wir es einkaufen, wir kaufen natürlich dann nicht die großen Stückzahlen ein, die halt ein anderer Buchhändler abnehmen kann, der mehrere Filialen hat. Aber wir versuchen einfach, die Sachen dann da zu behalten und, weil sie ja eigentlich alles gute Produktionen sind, dann auch einen Käufer zu finden. Also wir hören sehr viel selbst auch, um einfach den Kunden dann rauszufinden, welcher Kunde könnte denn diese Hörspielserie oder dieses Hörspiel gerne hören. Und da ist dann Beratung. Und es kann aber schon mal passieren, dass ein Hörspiel oder ein Hörbuch auch ein paar Jährchen bei uns ist.
Ich habe gelesen, dass es hier viele Live-Hörspiele gibt. Wie läuft so ein Live-Hörspiel eigentlich ab?
Gestartet haben wir letztes Jahr im April damit. um einfach, also in Deutschland hat Live-Hörspiel eine Tradition, das sind die drei Fragezeichen, das große Vorbild für uns. Die sind seit, ja, ich weiß nicht, seit über 10, 15 Jahren gehen die auf Tour. Das sind halt dann die Sprecher, stehen auf der Bühne, haben ihren Text sozusagen, wird nicht auswendig gelernt, wie bei einem Theaterstück. Also die Sprecher stehen auf der Bühne, haben den Text, lesen den ab, aber spielen den auch. Und dann gibt es eben dazu noch Geräusche. Ein paar werden live auf der Bühne gemacht und der Rest wird über Computer eingespielt, über die Soundanlage mit Musik untermalt das Ganze. Man kann sich vorstellen, ein Theaterstück ohne Bühnenbild und die Sprecher lesen ihren Texte ab. Es gibt den Flair eben sozusagen, wie halt früher im Radio in den 50er, 60er Jahren Hörspiel im Radio passiert ist. Da waren ja auch alle Sprecher gemeinsam vor dem Mikro, haben die Texte gelesen, da ein Geräuschemacher war mit im Studio, hat die Geräusche eingespielt und das ist live auf Sendung gegangen. Und das sind halt dann teilweise, das passiert auch halt bei uns dann, wenn wir das haben, passieren halt ein paar Versprecher oder Hoppalas, es wird ein falscher Sound eingespielt, was halt ja, hin und wieder mal passiert. Und, aber das macht dann den Flair des Live-Hörspiels, weil man einfach sieht, wie passiert sowas, wie wird das aufgenommen, was für Arbeiten sind da notwendig, um eben ein Hörspiel zu machen.
Wie hat sich das Audiamo im Laufe der Jahre verändert?
Wir haben, glaube ich, die dreifache Menge an Hörbüchern auf Lager, haben viel mehr Kontakte mit den Verlagen und machen jetzt auch viel mehr, was nur den reinen Buchhandel. Also wir machen nebenbei auch natürlich Versandhandel, wir betreuen Bibliotheken, wir machen eben die Audiamo Live-Hörspiele. Ja, was machen wir noch? Wir übernehmen teilweise für kleine Verlage in Österreich und Deutschland auch die Auslieferung, dass wir eigenen Auslieferungskatalog machen, an andere Buchläden herantreten und da die Produkte verkaufen. Also wir versuchen alles zu kanalisieren, was sozusagen rund ums Hörbuch und Hörspiel sich dreht und unsere Fühler in alle Richtungen auszubreiten, um einfach nicht nur jetzt zu warten, dass die Leute in den Laden reinkommen, sondern auch aktiv an andere Kundengruppen heranzutreten.
Was liegt denn derzeit im Trend?
Auf jeden Fall Krimis, aber Krimis gehen immer. Dann, was ganz ein neuer Slogan ist, das ungekürzte Hörspiel. Es ist einiges von Sebastian Fitzek. Hat sich wirklich dann eine tolle Regisseurin darüber getraut. Und es ist natürlich nicht das komplette Buch, aber es ist der Text mit Erzähler. Es sind einige Geräusche raus. Sozusagen, wenn jetzt im Wald, er geht durch den Wald und der Wind raschelt, das hört man natürlich dann, das wird nicht gelesen. Aber der Rest ist alles fast eins zu eins der Text, eben das ungekürzte Hörspiel. Das liegt im Trend. Marc-Uwe Kling, ein deutscher Kabarettist, der ist jetzt auch nach Österreich rübergeschwappt, also der mit dem kommunistischen Känguru. Das ist auch noch immer in aller Munde und das ist so eine tolle Sache. Das ist eigentlich für Erwachsene, aber wir haben auch sehr viele Jugendliche, die sich das gerne anhören, weil die freuen sich über die Witze, die das Känguru anstellt. Und die Erwachsenen haben halt die sehen die Hintergründe dahinter dann. Das ist auch noch immer ein Dauerbrenner.
Welches Hörspiel aus Ihrer Kindheit hören Sie heute noch?
Pumuckl.
Pumuckl, warum gerade den?
Ja, warum eigentlich? Also den habe ich des Öfteren mit Kassetten, mit Pumuckl-Kassetten sozusagen ins Bett gegangen, habe die zum Einschlafen gehört und das gehört irgendwie dazu. Also ich liebe den einfach. Kann es gar nicht sagen, also das ist irgendwie Kindererinnerungen. Ist eine schöne Sache.
Wie ist es dazu gekommen, dass Sie Hörspieljournalistin geworden sind?
Ich würde sagen, das ist auch eher, hat sich entwickelt das Ganze, weil eigentlich habe ich Informatik studiert und während des Studiums sind die Augen immer schlechter geworden. Das war noch zu einer Zeit, wo es sehr wenig Hilfsmittel gegeben hat, dass man jetzt auch als Blinder und Sehbehinderter gut am Computer arbeiten kann. Gelesen habe ich immer gerne, habe dann sozusagen mein Faible fürs Lesen dann mit Hören abgedeckt und da haben wir dann eigentlich gedacht, okay, ich höre gerne, ich schreibe auch gerne, es hat sich irgendwie ergeben, machen wir das einfach und es hat dann irgendwie eins zum anderen geführt, habe selber meine eigene Online-Magazin im Audiobooks.at gegründet, habe darüber geschrieben und dann sind andere ja, Zeitungen, Zeitschriften auf mich zugekommen, willst du nicht mal über das und das Thema schreiben? Ich bin da reingewachsen, sage ich mal.
Was macht ein gutes Hörbuch, ein gutes Hörspiel aus?
ein guter Text, das ist einmal wichtig. Aber zusätzlich dann noch dazu, bei einer Lesung ist es wichtig, dass die Stimme zu dem Text auch passt. Ich kann einige Beispiele nennen, wo die Hauptfigur im Text eine Frau ist und der Verlag hat einen Mann als Sprecher genommen, was gar nicht passt. Oder wenn also das sozusagen der Protagonist dann auch das Stimmalter richtig hat, also wenn es ein jugendlicher Held ist in dem Hörbuch, in dem Buch, dass man auch eine jugendliche Stimme nimmt, also dass die Stimme zu dem Text auch passt. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn man kürzt bei einer Lesung, dass es gut gekürzt ist. Dass nicht Handlungsstränge drinnen bleiben, die dann nicht abgeschlossen werden oder plötzlich Handlungsstränge auftauchen, wo man nicht weiß, warum ist das jetzt so passiert. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man die Kürzungen gut macht, wenn man kürzt. Und natürlich dann das Technische, dass keine Schmatzer, keine Versprecher drauf sind. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Und dass man, sage ich jetzt mal, einen Sprecher nimmt, der auch geschult ist. Es gibt auch sehr viele Autorenlesungen. Wenn jetzt dann dem Autor bei einem Krimi zum Beispiel dann in der heißen Phase die Luft ausgeht, und das sollte eigentlich der Spannungsmoment sein, wo der Mörder zuschlägt und dem Autor fehlt dann die Luft und er kann das dann nicht mehr richtig artikulieren und setzen, dann nimmt das dem ganzen Text. Kann das ein super Text sein, aber dann stimmt die Sprechweise dann nicht mehr, dann passt das auch nicht. Und bei einem Hörspiel, dass es eine gute Umsetzung ist, dass man sozusagen aus dem Prosatext dann wirklich ein gutes Drehbuch schreibt, wie beim Film, dass man sehr viel mit Sounds arbeitet, mit Geräuschen. Man kann sehr viele Sachen, und braucht jetzt nicht der Erzähler erzählen, sondern kann einfach durch Stimmungsmusik, durch Geräuschkulisse rüberbringen. Und da sollten natürlich auch wieder die Stimmen zu dem Text auch dazu passen. Also das ist eigentlich das ganz, ganz Wichtigste, dass die Stimmen immer zum Text passen.
Welche Bedeutung haben Hörbücher für blinde und sehbehinderte Menschen?
Ja, eigentlich das ist ihr Zugang zur Literatur. Also ob es jetzt wirklich die klassische Literatur ist oder jetzt Krimi oder sonst irgendwas. Das Einzige ist, die Blinden und Sehbehinderten werden von den Blindenbibliotheken sehr gut abgedeckt. Die produzieren ganz anders als der kommerzielle Markt. Die haben sozusagen, also es gibt die Blindenbibliotheken, da kann ich, wenn ich nachweise, ich bin sehbehindert oder blind, darf ich mir dort ausborgen. Und die haben dann die lesen verschiedenste, natürlich Neuerscheinungen, auch alles als ungekürzte Lesungen ein und haben das relativ schnell dann eben für den Kreis zum Ausleihen bereit.
Macht es einen Unterschied, ob sich das Kopfkino einschaltet bei einem guten Hörspiel?
Das ist eigentlich das Wichtigste. Das ist, wenn dann vor dem geistigen Auge die Figuren lebendig werden und man so richtig dann reingesogen wird in die Geschichte. Es hat jeder einen anderen Trigger. Einer braucht da viel Musik dabei oder viele Geräusche oder der andere braucht die bestimmte Stimme, um einfach in diese Faszination bekommen zu können. Das ist bei Hörspielen dann sehr, sehr oft der Fall, dass man wirklich da reingesogen wird und sozusagen wie ein Film, das einem von dem geistigen Auge dann abläuft. Und wenn man dann redet mit anderen Leuten, die das auch gehört haben, man assoziiert dann ganz andere Figuren oder Sachen dazu. Also die Fantasie ist da ganz weit gefächert, was sozusagen ein Hörspiel an Bildern eigentlich dann entstehen lässt. Also das ist ganz, ganz unterschiedlich.
Stellen Sie sich beim Hören dann selbst auch Dinge vor, die Sie früher noch gesehen haben?
Ja, also weil ich einfach weiß, wie jetzt wie das und das aussieht. Also das habe ich dann auch sehr gewisse Eindrücke. Also ich habe, was für mich sehr witzig ist, wenn zum Beispiel bestimmte Synchronsprecher mit bei der Produktion mit dabei sind und ich die damals, vor 15 Jahren, wo ich noch so halbwegs gesehen habe, dass jetzt Schauspieler, sehe ich dann den und den Schauspieler davor, auch wenn es jetzt eigentlich einen ganz anderen Schauspieler schon synchronisieren, aber ich sehe dann einfach diesen, den ich damals noch mit der Stimme assoziiere, sehe ich den Schauspieler vor meinen Augen. Also wie er damals ausgesehen hat, für mich altern die Schauspieler nicht. Also die schauen alle noch so aus wie vor 15 Jahren für mich.
So geht es mir auch immer wieder. Wenn ich zum Beispiel einen Synchronsprecher von David Hasselhoff höre, sehe ich David Hasselhoff.
Genau. Das stimmt, also gibt es ein paar so. Also das ist, Was für mich auch dann ganz schlimm ist, wenn jetzt zum Beispiel bei Serien jetzt Synchronstimmen wechseln. Also das ist zum Beispiel, wo mich jetzt Akte X, das ist ja Spiel Duchovny, das ist der Benjamin Völz, eigentlich die Stammstimme. Aber jetzt bei den neuen Akte X-Folgen ist jetzt, ich weiß nicht, ich habe mir den Namen nicht gemerkt, ein neuer. Das passt überhaupt nicht. Also ich habe mir die neuen Akte X-Folgen nicht auf Deutsch anhören können, weil es ist die falsche Stimme. Ich habe da nicht die Assoziation damit, dass es dass er der David Duchovny ist. Das geht gar nicht.
Wie groß ist denn Ihre private Sammlung?
Ich glaube, ich habe aufgehört zu zählen. Also es sind, ich überlege jetzt gerade, also ja, sind so 4 oder 5 so billige Regale vollgestopft. Also ich würde schon mal sagen, so 3.000, 4.000, irgendwas in der Gegend. Teilweise auch wirklich noch Sachen, Kassetten. Also ich habe ganz, ganz viele noch auf Audiokassette, sehr viele auf Englisch. Da gibt es ein paar dubiose Verlage damals drüben, die haben, um einfach mehr auf die Kassette drauf zu packen, hat man da so einen Adapter gehabt, dass die also doppelt so viel auf eine Kassette drauf gepasst hat. Da hat man dann einmal links angesteckt und einmal rechts angesteckt, die Kopfhörer, damit, also dass es doppelt bespielt worden, damit mehr drauf passt. Also sind ein paar sehr witzige Produktionen, die ich auch noch habe.
Das haben Sie durchaus auf ein paar Unikate, kann man sagen.
Ja, auf jeden Fall. Es hat ja dann auch diesen, der hat früher, jetzt heißt er Steinbach sprechende Bücher, das war früher Schumm sprechende Bücher, der hat die Kassetten in so Rolllädenkästchen gehabt. Also da hat man wirklich dann so aufgepackt und da ist die Kassette rausgesprungen. Also ganz, ganz witzige Verpackungen auch teilweise noch, die bei mir im Kasten stehen. Und die sicher auch noch lange stehen werden, weil an denen hänge ich alle.
Sie hörten eine Sendung über die Fachbuchhandlung Audiamo. Das Interview mit Monika Röth hat Udo Seelhofer geführt. Am Mikrofon verabschiedet sich Sandra Knopp. Nähere Informationen zu dieser und anderen Sendungen finden Sie unter www.freak-radio.at. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.